Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
HSV gegen Schalke, es ist mal wieder soweit. Zwei Ex-Meister, Sonnabend 2030, das Krisenduell der Zweitliga-Riesen. Ein Spiel, auf das alle hinfiebern und über das wir natürlich sprechen wollen und müssen. Mein Name ist Henrik Jacobs und mein Sitznachbar heute ist mal wieder Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Henrik.
Wir sitzen zwar hier allein im Studio, aber wir sind nicht alleine im Podcast, denn wir haben mal wieder einen spannenden Gast in der Leitung, der vor dem Spiel am Sonnabend vielleicht sogar noch etwas mehr entgegenfiebert als wir. Seine Stimme kennt natürlich jeder und seinen Namen auch. Wir begrüßen den Sky-Moderator Thomas Wagner. Moin Thomas.
Moin Moin, schöne Grüße aus Köln. Hallo.
Ja, moin auch von mir nach Köln. Wie man ja an deiner Stimme unschwer erkennen kann, kommst du vom Rhein. Ein guter Kumpel von mir auch, der hat mich schon mal darauf sensibilisiert, dass man auf gar keinen Fall den Fehler machen darf und Rheinländer mit Ruhrpottland verwechseln darf, wie es ja gerne außerhalb des Rheinlands getan wird.
Wer macht denn so einen Fehler noch?
Also. Ja, ich könnte jetzt ein Kollegen-Bashing betreiben, okay, und den Namen nennen, aber so weit wollen wir es mal nicht kommen lassen. Trotzdem unsere Frage, sagt man dort überall Rheinländer zu Leuten, die vom Rhein kommen? Oder gibt es da auch nochmal Differenzierung?
Ja, oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist sogar eine Frage, die ist fast etymologisch und auch historisch aufgeladen. Also man sagt eigentlich von Mainz aufwärts, bis der Rhein dann in die Niederlande geht, sind das Rheinländer. Aber das wird teilweise auch von der Breite her anders ausgelegt. Also ich selber komme vom Laacher See, das liegt zwischen Koblenz und Bonn. Mein Heimatort Bell ist vom Rhein 10 Kilometer entfernt. Also da würde man sagen, das ist Rheinland. Da bei uns aber schon die Vulkane von früher sind, das beginnt dort eigentlich auch schon die Vulkaneifel. Deshalb wird man dann manchmal auch als Eifelaner bezeichnet, habe ich auch kein Problem mit. Aber in Mönchengladbach am Niederrhein, die sind, glaube ich, 30 Kilometer vom Rhein entfernt. Und die sagen, das ganze Gebiet ist der Niederrhein. Also das ist nicht ganz so einfach. Was ich sagen kann, ist, dass die Sprachgrenze bei Bad Neuenahr verläuft. Und zwar nördlich ist es das Rheinisch-Kölsche und südlich ist es das Rheinische, das schon ins Rheinhessische von Mainz reingeht. Ja. Deshalb habe ich am Anfang so einen schlimmen Dialekt gesprochen, dass man mir 1997 beim damaligen DSF gesagt hat, du wirst hier Kaffee kochen, du wirst Sendungen vorbereiten, du wirst hier mit deinem Wissen sicherlich eine Rolle spielen können, aber du wirst nicht einen Satz im deutschen Fernsehen sprechen. Also von daher haben sie sich zum Glück ein bisschen geirrt.
Ich wollte gerade sagen, ein paar Sätze sind es ja geworden in den vergangenen Jahren. Genau, wir sagen trotzdem ein Rheinländer und vor allem ein Fan eines reinen Weltvereins, so würde es Olli Dietrich sagen. Ja, du bist tatsächlich HSV-Fan, obwohl du vom Rhein kommst. Erzähl doch mal, du hast es bestimmt schon hier und da mal erzählt, die Geschichte. Wie konnte das passieren? Oder wie man in Köln, wo du ja lebst, jetzt sagen würde, woran hat es gelegen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man in Köln wohnt, sich diesem Wahn, der hier rund um den FC immer herrscht, so einigermaßen zu entziehen. Wobei meine jüngste Tochter ist in Köln geboren, die ist auch FC-Mitglied. Ja, bei mir ist es relativ leicht erklärt. Mein Papa, der war in Saarbrücken bei seiner Tante damals und da hat der HSV in Saarbrücken gespielt. Ich glaube, es war ein Endrundenspiel um die deutsche Meisterschaft, Saarbrücken als Zweiter im Südwesten und der HSV ja als Abomeister. Und dann hat Uwe Seeler meinem Vater auf dem Fußball unterschrieben. Und seit dem Tag war der 9-jährige Papa dem HSV verfallen. Und mir hat er das dann so das erste Mal so eingeimpft. 1977 waren wir ja Europapokalsieger bei den Pokalsiegern geworden. Und mein Papa hat mir gesagt, es wird jetzt Zeit, mit ihm mal zur Bundesliga zu fahren. Wir sind nach Köln gefahren. Wir hatten damals diese rosanen Trikots mit Campari, glaube ich, noch drauf. Und zur Halbzeit stand es 3-0 für den FC, dreimal Dieter Müller. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich hinter dieser Stadionzeitung so verkrochen praktisch. Und in der zweiten Hälfte haben wir aber noch 3 Tore geschossen, unter anderem Kasper Miemering, 3-3. Und ab diesem Tag war ich dann hemmungslos in den HSV verliebt.
Sehr schöne Geschichte. Und man hört schon, damals ist der HSV noch in Saarbrücken gewesen. Neulich ja auch mal wieder, sind sie auch nach Saarbrücken geflogen. Allerdings ging es dann nach Elversberg, Saarbrücken mittlerweile 3. Liga. Also so haben sich die Zeiten geändert. Ja, und ich glaube, wir haben auch von Insidern jetzt schon erfahren, dein WhatsApp-Profilbild, da konnte man auch noch bis vor kurzem dran erkennen, dass du HSV-Fan bist. Da war nämlich Ernst Happel offenbar zu sehen. Jetzt nicht mehr? Ja. Warum nicht? Und stimmt das überhaupt?
Ich war anders drin, weil ich war auf Island und durfte bei einem Hubschrauber mitfliegen. Deshalb habe ich das mal genommen. Aber Ernst Happel mit Badeschlappen auf einem Motorrad in den Weinbergen, wo er der Mannschaft hinterhergefahren ist beim Lauftraining, finde ich unfassbar. Also das ist, auch wenn man sich mit Ernst Happel ein bisschen näher noch beschäftigt. Wir hatten damals mal bei Sky auch mit dem Kollegen Michael Leopold die Sendung Samstag Live. Da war auch die Enkeltochter aus Wien bei uns mal zu Gast. Also Ernst Happel ist ja so ein unfassbar geiler Typ und Trainer gewesen. Also das mochte ich schon gerne. Mit dem Profilbild kann ich mich auch nach wie vor identifizieren.
Du hast ja aus deiner Liebe zum HSV nie ein Geheimnis gemacht. Hat das eigentlich auch mal Nachteile mit sich gebracht für deine Tätigkeit im TV?
Ja, es gibt natürlich dann immer schon mal auch Sprüche von Leuten, die dann sagen, kann der überhaupt neutral sein oder sowas. Ich glaube, dass wenn du dich auf so ein Spiel vorbereitest, dann versuchst du ja sogar mit deiner Mannschaft vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer zu sein, damit eben keiner sagt, ja, der hat da hinten jetzt irgendwie über einen Elfmeter gesprochen und sagt, das war keiner, nur weil er gegen den HSV gewesen ist. Es gab tatsächlich aber mal eine Zeit, wo sie damals den Tanz auf der Rasierklinge vollführt haben am Rande des Abgrunds der ersten Liga. Da hat dann irgendwann mal mein Chef gesagt, also ganz ehrlich, ich habe dich da mal beobachtet unten am Spielfeldrand, das ist nicht gut für deine eigene Verfassung, ich nehme dich da jetzt mal raus. Und es gab tatsächlich eine Szene, ich glaube, das hat sich aber auch gebessert. In der Saison, wo wir Relegation gegen Fürth gespielt haben, gab es ein Spiel gegen Nürnberg zu Hause, 2-1. Und Adler hat in der letzten Minute einen rausgeholt von Pinola. Und ich hatte so mein altes, die alten Premiere-Anzüge an mit dieser Krawatte, diese rot-gelbe. Und ich bin tatsächlich jubelnd auf den Platz gelaufen als Moderator dieses Spiels. Und habe ich auch gedacht, wenn das jetzt einer vom Club gesehen hätte, dann hätten die auch gedacht, was ist mit dem los? Also ich versuche es heute mit einer gewissen Gelassenheit zu machen. Aber auch wenn man jetzt nach 27 Jahren in dem Business sicherlich auch einen gewissen Abstand zu vielen Dingen im Fußball hat und vielleicht auch zu häufig mal hinter die Kulissen geguckt hat, meiner Liebe zum HSV hat leider überhaupt keinen Abbruch getan. Es ist sogar eher noch schlimmer geworden.
Okay, gibt's denn da so bei Sky irgendwie Regeln? Also du bist ja nicht der Einzige, der wahrscheinlich Fan eines Vereins ist, dass man dann sagt, wenn man jetzt wirklich ein richtiger Fan ist, darf man das Spiel zumindest nicht kommentieren, also moderieren. Vielleicht geht das noch, Kommentator eher nicht.
Ich stell mal die Gegenfrage, wer wird Sportjournalist oder Sportkommentator und hat keinen Lieblingsverein? Ne? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie soll das sein? Der eine macht keinen Hehl daraus, der andere versucht es zu verstecken. Lustig finde ich auch, wenn ich zum Beispiel manchmal in Köln gefragt werde, ja, wer hat denn heute wieder das Spiel vom FC kommentiert? Immer gegen den FC. Und ich weiß sogar, dass der FC Mitglied ist dann zum Beispiel oder in Gladbach. Also du wirst es ja eh nicht allen recht machen können. Ich zitiere den großen Marcel Reif. Wenn 50% einverstanden sind mit dem, was du machst, dann hast du schon viel erreicht. Lieber dann auch mal polarisieren. Das Einzige, was wichtig ist, du solltest halt versuchen, eine möglichst neutrale Brille zu machen. Und ich finde, das kann man auch schaffen, wenn man Fan eines Vereins ist.
Wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt an das letzte Spiel HSV gegen Schalke vor einem Jahr zurückdenke, dieses 5-3, also wenn du das kommentiert hättest, da die letzten beiden Tore, wäre es vielleicht ein bisschen euphorischer ausgefallen dann, als wenn es auf der anderen Seite.
Unglaublich. Also wie das Stadion da gekocht hat, das ist auf jeden Fall Top 3, würde ich sagen.
Marcel Reif wurde ja auch immer unterstellt, dass er Fan des FC Bayern ist, auch das stimmte ja gar nicht, von daher...
Der hat beim ersten FC Kaiserslautern in der Jugend gespielt, ist in der Pfalz aufgewachsen und war immer Fan des FCK.
Ja, absolut. Schön, dass wir das hier dann auch nochmal klargestellt haben. Aber daran sieht man ja auch, dass man es am Ende sowieso nicht jedem recht machen kann und die genau. Vorurteile so oder so entstehen. Am Wochenende kommentiert Martin Groß für Sky das Topspiel HSV gegen Schalke. Wo bist du am Wochenende im Einsatz und wirst du das HSV-Spiel schauen?
Ja, ich bin am Morgen moderiere ich Münster gegen den FC. Bin dann am Samstag für Sky in Leverkusen gegen Heidenheim, fliege dann nach München, weil ich am Sonntagmorgen zu Gast beim Doppelpass bin und werde aber praktisch auf dem Rollfeld Sky anmachen und die zweite Hälfte dann im Hotel auf jeden Fall verfolgen können.
Also HSV immer dabei, mindestens mal auf dem Handy, wenn Thomas Wagner dann unterwegs ist und der HSV spielt. Moderiert wird das Spiel jetzt am Sonnabend von Yannick Erkenbrecher, deinem Kollegen. Der stellt ja auch gerne viele Fragen und jetzt hat er mal eine Frage an dich.
Ja, Veggie, das ist doch wunderbar. Freut mich, dass du da bist und freut mich, dass du über den HSV reden darfst. Gibt ja einige Gesprächsthemen, Jahr 7 und so weiter, ne? Samstag bin ich im Stadion gegen Schalke, deswegen werde ich mir euren Podcast auf jeden Fall vorher noch in meiner Vorbereitung auch reinziehen, deswegen höre ich genau hin. Meine Frage an dich wäre, 1983, HSV gegen Juventus Turin, Sternstunde, Felix Magath mit seinem goldenen Treffer. Wie oft guckst du dir das Tor eigentlich heute noch an und hast du es irgendwie für dich zu Hause an einem besonderen Platz aufbewahrt? Und es war wahrscheinlich für dich einer der schönsten Tage deines, zumindest Fußballlebens. Schöne Grüße!
Ja, sehr schön. Vielen Dank an den sehr geschätzten Kollegen Yannick.
Gibt es eine VHS noch irgendwo bei dir?
Nee, keine VHS, aber ich habe dieses Spiel mal nachkommentieren dürfen, irgendwie für so eine Klassikreihe. Die lief damals, glaube ich, mal bei den Kollegen von Eurosport oder sowas. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie gut der HSV da diese erste Hälfte gespielt hat. Also Juve mit 6 Weltmeistern, mit Platini, mit Boniek, völlig chancenlos. Und dann in der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen enger. Sensationell. Ich war damals knappe 12. Mama hatte erlaubt, dass ich das noch gucken darf, obwohl am nächsten Tag Schule war und es sehr spät war. Ich glaube, Günther Peter Ploog hat es kommentiert. Es war einfach nur Wahnsinn, aber man war sich der Größe dieses Ereignisses vielleicht noch gar nicht so bewusst. Ich habe diesen alten Europapokalmodus hier auch geliebt. Und ich habe tatsächlich bei mir hier, ich sehe es einen halben Meter von mir entfernt, liegt dieses Sonderheft der Kollegen von 11 Freunde. Mythos HSV und praktisch dieses nochmal, es gab auch nochmal eine Geschichte, wo diese Nacht von Athen nochmal nachgezeichnet wurde und das Ganze darum herum, sie sind ja auch deutscher Meister noch dann geworden und sowas. Ja, gerade in Zeiten wie diesen, wo man den jüngeren Menschen erklären muss, wie groß der HSV eigentlich mal war, muss sowas immer griffbereit sein.
Ja, und jetzt hast und du noch die
Kollegen Janik noch, wenn er das hört. Janik, es wird mal wieder Zeit für eine scharfe Wurst in München zusammen.
Sehr gut. Da wollen wir natürlich auch die Geschichte hören. Was verbindet euch mit der scharfen Wurst?
Wir beide waren mal abends, waren wir mal ein bisschen länger in München unterwegs. Da gibt es so einen Laden 089 und der hatte nachts auf dem Grill hatte der Burger und Wurst liegen mit der schärfsten Soße, die ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so schon realisiert, dass der nächste Tag hart werden könnte, weil man schon leicht angekatert ist. Dann ist so ein scharfes Essen genau das Richtige. Und wir haben uns jetzt beiden so der Schweiß ausgebrochen nach einem wirklich coolen Abend. Er wird jetzt wahrscheinlich auch schmunzeln, wenn er das hören sollte, der liebe Janik.
Hat er ja gesagt. Er hört sich's auf jeden Fall an im Zuge der Vorbereitung. Ich bin gerade am Überlegen, ob er 83 überhaupt schon geboren war.
Ich glaube, der ist unter 40. Also das dürfte dann schwierig
werden. Ja, wird eng. Ja. Wie war denn das für dich damals? Bist du dann oft so nach Hamburg auch gefahren als Fan oder hast du das dann alles so aus der Heimat verfolgt? Wie war so deine Kindheit als HSV-Fan dann?
Also gesetzt waren immer die Auswärtsspiele in Köln und in Gladbach. Gladbach ja noch der alte Bökelberg und da ist die ganze Familie mit hingefahren. Papa selber guter Fußballer gewesen. Meine Schwester hat später zweite Liga im Tischtennis gespielt, also auch sehr sportbegeistert. Und meine Mama hat immer gesagt, sie kommt mit, aber um 18 Uhr gehen wir dann noch in Mönchengladbach in die Kirche. Alte katholische Familie aus dem Rheinland, dann wurde das auch noch gemacht. Und wir sind immer für 1-2 Heimspiele nach Hamburg gefahren, weil ich auch immer Verwandtschaft in Hamburg hatte. Und waren dann ja in der alten zugigen Schüssel im Volkspark auch.
Welche Verwandtschaft hattest du in Hamburg?
Also meine Tante, direkt nahe Verwandtschaft.
Ja. Und kannst du dich noch erinnern, wann du deinen ersten beruflichen Einsatz beim HSV hattest? Oder vielleicht mit HSV-Beteiligung, muss ja nicht zwingend in Hamburg gewesen sein.
Als ich bei der Bundeswehr war, habe ich für Radio RPR gearbeitet, aber auch für Radio Hamburg und teilweise auch für einen Privatsender in Karlsruhe, Welle Fidelitas hießen die. Und ich habe für den HSV mal Radio-Live-Reportagen gemacht in Köln, in Gladbach, aber auch in Karlsruhe. Da haben wir eine bittere 4-1-Niederlage einstecken müssen. Ich glaube, Lumpi Spörl hat damals noch gespielt auf der rechten Seite. Also in diesen Jahren dürfte es gewesen sein.
Okay, dann ist vielleicht irgendwann auch nochmal so ein richtiges Highlight in der Champions League dabei gewesen. Also 2006 waren sie ja nochmal tatsächlich in der Königsklasse dabei. Durftest du dann auch mal während der Champions League-Hymne beim HSV moderieren?
Ja, war bei 2 oder 3 Heimspielen. Leider nicht bei dem Spiel gegen Juve. Ich erinnere mich an ein Champions League-Spiel in Porto, wo es nach einer halben Stunde 4-0 für Porto stand. Mhm. Und es hat geregnet. Und ich stand mit Raphael van der Vaart im Kabinengang und sie haben uns einfach nur angeguckt. Das war ganz schlimm unter Thomas Doll. Wir haben ein Spiel nach dem anderen verloren. Aber ich habe zum Beispiel in den Europa League-Jahren im Jahr 2010 habe ich außer das Spiel bei Rapid Wien jedes Auswärtsspiel des HSV gesehen, ob als arbeitender Moderator oder sogar als Fan. In Lüttich sind wir, mein Kumpel und ich, sogar von Lüttich-Fans noch praktisch bis zum Auto verfolgt worden. Also das war schon ganz schön heiß und ich war noch nie so blass im Fernsehen wie nach der Niederlage in Fulham. Das konnte ich einfach nicht begreifen, dass wir diese Chance im Finale vor der eigenen Haustür einfach nicht genutzt haben. Das war echt schlimm, muss ich sagen.
Da hast du tatsächlich gearbeitet oder warst als Fan dann dabei?
Ja, da habe ich gearbeitet. Und es gibt Aufnahmen von mir, wo ich während des Spiels hinter der Bank des HSV sitze. Ich war so blass, ich bin dann irgendwann am 1-1 raus, direkt an die Themse. Die Interviews, ich glaube, ich habe nachher mit Mladen Petric noch gesprochen und sowas. Also ich sehe aus, als wenn ich das Spiel selber verloren hätte. Und habe ich ja irgendwie auch gefühlt.
Ja, Petric damals ja auch einen herausragenden Freischuss getroffen in Fulham. Genau. Danach begann ja wirklich der lange Niedergang des HSV. Wir könnten dich jetzt fragen, wie sehr du seitdem darunter leidest, aber das lassen wir lieber jemand anderen fragen. Du hast nämlich auch einen eigenen Podcast mit einem Partner, der zufällig auch HSV-Fan ist. Und den hören wir jetzt.
Hallo Partner. Hallo lieber Geysir aus der Vulkaneifel, hier ist dein Partner des anderen Podcasts und wenn du Eier hast, und davon brauchen wir wirklich viele, dann verrätst du uns einfach vielleicht mal, wie fühlt sich es eigentlich an, wenn man ein ganz normaler Zweitligist geworden ist. Ich will an dich ran, ganz tief in deine Seele, mein Freund. Also, wie fühlt sich's an und was macht dir Hoffnung? Liebe Grüße, dein Mikey.
Ja, das war Mike Kleist, dein Podcast-Partner. Jede Woche Montagabend seid ihr zusammen auf Sendung. Unglaublich gute Stimme. Also da merkt man schon, für einen Podcast natürlich auch perfekt.
Der war früher Unterhaltungschef beim Radio, beim SWR. Also super, ja. Sensationelle Stimme. Und was man nur sagen muss, also er nennt mich der Geysir aus der Vulkaneifel, weil ich in Andernach selber Fußball gespielt habe. Damals in der A-Jugend sind wir sogar Rheinlandmeister geworden. Und da steht der größte Geysir, also das sind ja diese Fontänen, die rausschießen, der nicht in Island ist, in Andernach. Und deshalb nennt er mich immer der Geysir, weil ich auch impulsiv mal aus der Hose gehen kann, gerade wenn es um den HSV geht. Also er ist HSV-Sympathisant, weil er da gewohnt hat, aber er ist eigentlich Mitglied oder, glaube ich, sogar Fan des Weißen Balletts vom FC. Ja, und was macht's mit mir nach 7 Jahren? Die Erkenntnis ist mir schon vor 2 Jahren gekommen. Wir sind leider ein ganz normaler Zweitligist und haben aber das Problem, dass selbst wenn wir in 20 Jahren immer noch in der zweiten Liga spielen würden, würden alle anderen immer noch sagen, da kommt der ehemals große HSV zum Spiel des Jahres vorbei. Und das ist für mich auch ein Teil des Problems, weil du musst eigentlich mit Ausnahme der Spiele gegen Schalke und Köln jedes dieser Spiele wie ein Pokalspiel angehen. Und das wird immer schwieriger, egal in welcher Spielklasse. Da könnte ich auch Dynamo Dresden oder die Löwen in der dritten Liga nennen und selbst Vereine wie Duisburg und Offenbach in der vierten. Wer kann heute noch eine massierte Abwehr so richtig ausspielen? Das ist sicherlich ein Teil des Problems auch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wie freitags in Braunschweig, danach war ich beim WDR zu so einem Fußballquiz eingeladen mit Peter Neururer in so einem Promi-Team. Ich bin dann so sauer. Also das dauert bei mir wirklich bis Samstagabend, Sonntagmorgen, bis ich wieder einigermaßen nach vorne gucke und dann rechne, wie ist es denn, wenn wir nächste Woche gegen Schalke gewinnen? Das ist ja immer wieder dasselbe.
Ja, da können wir doch direkt mal rechnen. Also wenn der HSV gegen Schalke gewinnt, vielleicht reicht sogar schon wieder für Platz 1. Also es ist ja wirklich eine unglaubliche zweite Liga jetzt auch wieder. Ich glaube, es sind 12 Mannschaften, die theoretisch gerade im den Aufstieg mitspielen. Kann natürlich sich immer alles wieder schnell ändern. Nur Schalke irgendwie nicht. Die sind jetzt doch schon etwas abgeschlagen. Oder glaubst du, wenn sie vielleicht sogar in Hamburg gewinnt und ja in der Winterpause sich nochmal verstärken, dass Schalke sogar nochmal da oben mit rankommt?
Nee, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich meine, wenn man auf die einzelnen Spieler guckt, da ist ja schon auch eine Menge Bundesliga-Erfahrung drin. Ne? Karaman ist ein guter Spieler, Seguin ist ein guter Spieler, Tempelmann, dieser Silla, den sie neu gekauft haben, ist eigentlich ein ganz guter Mann. Younes hat mal Nationalmannschaft gespielt. Also es liegt, glaube ich, jetzt nicht an den einzelnen Individuen. Ich halte nur den Kader für relativ schlecht zusammengestellt. Klar, man weiß jetzt nicht, was macht so ein Sieg mit Regensburg mit dir. Aber wenn du dann noch die finanzielle Situation siehst, 163 Millionen Schulden. Jetzt betteln sie die eigenen Mitglieder an, um 250 Euro Genussscheine, die dann irgendeine Beteiligung in der Arena geben sollen, die du in 5 Jahren zurückbekommen kannst, ohne Verzinsung. Also ich muss sagen, ich bin kein Schalke-Fan oder war sogar bei Schalke Dortmund eher dann, man hat ja immer, wenn man auf eine Region guckt, da war ich eigentlich eher immer schwarz-gelb. Aber Schalke ist ja ein ganz großes Stück deutscher Fußballkultur und ich finde das grauenhaft, was da passiert, wie man da in diese Spirale geraten ist, Champions League-Gehälter bezahlt zu haben, irgendwann nicht mehr für die Champions League qualifiziert zu sein und dann so abzurauschen und ganz wenig sportliche Kompetenz zu haben. Also ich glaube, wenn man Fußballfan ist, da blutet einem schon ein bisschen das Herz.
Ja, mal wieder Chaos auf Schalke. Inwiefern hältst du den Kader für falsch zusammengestellt? Gerade auch Kaderplaner bzw. Sportchef Ben Manga. Es steht ja immer wieder in der Kritik. Ich persönlich finde von außen, dass die Mannschaft sich schwer tut, mit Rückständen und Rückschlägen vor allem auf dem Platz umzugehen. Also sobald mal ein Gegentor fällt, bricht die Mannschaft häufig auseinander. Ich finde auch die Trainerentscheidung mitunter merkwürdig. Also so klar erkenntlich ist da weder eine Strategie noch wäre man vielleicht auf den Namen Kees van Wonderen gekommen. Was kritisierst du speziell an der Kaderplanung?
Ja, also Ben Manga war ja im ersten Jahr, als sie jetzt abgestiegen sind, haben sie es ja versucht, praktisch mit den alten Recken. Da haben sie den Vertrag von Terodde nochmal verlängert und all solche Sachen. Praktisch diesen Gewaltweg. Wir machen mit der Bundesliga-Mannschaft mit 2-3 Korrekturen. Das ist dann schiefgelaufen. Dann kam irgendwann Ben Manga, der einen sehr guten Ruf hat, weil er in Frankfurt halt gut Spieler gescoutet und entdeckt hat. Ich wage zu bezweifeln, ob er jemand ist, der diese gesamte Verantwortung dieses Riesenvereins tragen kann. Er ist auch jemand, der sehr ungern vor der Kamera spricht. Ich glaube, du brauchst auch in solchen Momenten ein sportliches Aushängeschild, der spricht und kannst nicht den Trainer immer nur alleine lassen. Was du gerade sagst mit den Rückständen ist das eine. Dann empfinde ich den Kader als mit relativ wenig Tempo aufgestellt. Also im letzten Jahr war es noch krasser. Ich finde, Spieleröffnung von hinten raus ist jetzt auch eher Mittelmaß. Mittelmaß bis noch weniger, hast im Zentrum jetzt auch keinen Spieler, wo ich sage, der eine totale Kreativität ausstrahlt, wie das letztes Jahr vielleicht bei uns Benesch war, aber den suchen ja übrigens auch andere Mannschaften. Aber dieses ganze Konglomerat zwischen Spielern, die vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung hatten, den eigenen Fans, die jetzt zum 5. oder 6. Mal in den letzten 1,5 Jahren irgendwann während dem Spiel die Anfeuerung eingestellt haben, diese Angst vielleicht noch des einen oder anderen vor 62.000 zu spielen und beim ersten Fehlpass zu merken, da ist eine tiefe Unzufriedenheit, was man ja auch verstehen kann. Das alles zusammen macht, glaube ich, Schalke echt zu einer schwierigen Situation. Und exemplarisch sei dann vielleicht noch die Torhüterfrage genommen. Sie haben Hoffmann aus Braunschweig genommen, den fand ich letztes Jahr eigentlich einen guten Torwart. Dann setzt Karel Gerrard den jungen Hegeren dahin, nur um Ben Manga eins auszuwischen. Dann macht der neue Trainer so ein Casting, lässt jeden Torwart zweimal spielen. Jetzt ist es dann doch wieder Hegeren. Also Konstanz sieht sicherlich auch ein bisschen anders aus.
Ja, also viele Baustellen auf Schalke. Jetzt ist ja Juri Mölder auch noch dabei, gerade auch für das Thema Kommunikation, glaube ich, gerade dann für euch, für Sky, vielleicht auch ein sehr guter Gesprächspartner.
Guter Typ, Juri Mölder,
definitiv. Insgesamt muss man natürlich aber auch sagen, wenn man sich nochmal die Quoten anguckt, auch letztes Jahr HSV gegen Schalke, ich glaube, das war die absolute Topquote der Saison. HSV und Schalke für die zweite Liga natürlich irgendwie ein Glücksfall und für Sky auch, oder? Gerade wenn man jetzt auf die Zweitliga-Übertragung guckt.
Also ich glaube sogar die absolute Topquote war das Derby am 32. Spieltag HSV gegen Pauli. Das hatte, glaube ich, 1,2 Millionen nur Geräte, die an waren. Da sind die Sportsbars ja noch gar nicht mitgerechnet. Also das ist schon fett. HSV Schalke war auch über 1 Million, definitiv. Du hast Köln dabei, du hast noch Hertha dabei, du hast Nürnberg dabei, du hast Lautern dabei, Hannover. Ich sage es ganz ehrlich, obwohl ich ja auch in der ersten Liga arbeite, wenn ich mir die Spiele am Samstag angucke, ertappe ich mich ganz oft dabei, dass ich denke, die Zweitligapaarungen sind deutlich attraktiver als die Erstligapaarungen. Das ist natürlich kein Zeichen von Klasse, wenn so viele ehemalige große Clubs abgestürzt sind. Aber die Zuschauerzahlen, auch was die Einschaltquoten anbetrifft, die nähern sich halt immer mehr an. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr am Samstagnachmittag, ja, was heißt Nachmittag? 12.30 Uhr geht die Sendung los, ne? Spiel. Düsseldorf gegen Köln, fast 500.000. Das ist schon ein Pfand oder das ist schon ein Faustpfand, was da auch die zweite Liga zu bieten hat. Und die Frage der Clubs, ob die Verteilung noch gerecht ist zwischen erster und zweiter Liga, weil das ja auch die Clubs sind, die für die Außendarstellung einer Marke des deutschen Fußballs da sind, die ist sicherlich auch nicht ganz unberechtigt. Auch wenn man natürlich fairerweise sagen müssen, dass Vereine wie Freiburg und Heidenheim und auch Kiel einfach in den letzten Jahren gut gearbeitet haben. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Hast du tatsächlich gleich unsere nächste Frage vorweggenommen? Also aktuell geht es ja um den neuen TV-Vertrag und da müsste dann bald auch eine Entscheidung fallen. Und viele Traditionsclubs, gerade der HSV und auch Schalke, setzen sich dafür ein, dass dann mehr Geld auch an die Clubs geht, die halt für diese TV-Abonnenten dann auch verantwortlich sind. Ja, wo stehst du da? Klar, einerseits natürlich auf der Seite des HSV, wahrscheinlich auch als Fan, aber auch ja, mit dem, wie soll man es sagen, kannst du da den HSV verstehen? Du hast es gerade schon gesagt, ja, es ist irgendwie verständlich. Würdest du dann auch im Sinne der Traditionsclubs entscheiden?
Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Wir sind ja auch gerade genau in diesem Verhandlungsprozess oder beziehungsweise in dem, wie werden die Rechte vergeben. Ich argumentiere jetzt mal einfach, wie es die Schalke-Verantwortlichen letzte Woche gemacht haben. Ne? Ihr Verein wird sehr viel geguckt. Sie sind mit überragenden Bildern, mit Choreos auch dafür verantwortlich, dass das Bild der deutschen zweiten Liga oder des deutschen Profifußballs so positiv ist. Das Stadion ist immer voll. Die zweite Liga boomt. Ich glaube, es ist die Liga mit dem fünftbesten Schnitt in Europa. Warum soll das nicht auch eine so lang gewachsene Tradition und Fankultur nicht auch ein Stück weit belohnt werden? Im Gegensatz vielleicht zu Vereinen, die vor 10 Jahren irgendwie mit einer Dose in dem Babykorb auf die Welt gekommen sind. Warum soll das nicht auch honoriert werden? Ich kann diesen Ansatz oder die Frage zumindest verstehen. Die Frage ist für mich nur dann, wie willst du das bemessen, ein Parameter? Also der HSV war 7-mal Meister, davon 3-mal in der Bundesliga. Ist das dann mehr wert als 9 Meisterschaften von Schalke? Und der HSV hat 2 Europapokale und Frankfurt dann auch 2, aber 2-mal im UEFA Cup. Also,
man könnte natürlich gucken, ja, vielleicht auch bei Sky, wer sind die Fans, die da die Abos abschließen? Habt ihr da sozusagen Zugriffe? Könnt ihr das nachverfolgen? Wer da hauptsächlich die Abonnenten?
Wir können natürlich nachvollziehen am Ende einer Saison, welche Vereine die meisten Zuschauer angelockt haben. Das ist natürlich auch nicht ganz repräsentativ, weil du ja zu verschiedenen Uhrzeiten spielst und manche sagen, Sonntag ist ein Alleinstellungsmerkmal. Aber was klar ist, Vereine wie der HSV und Schalke sind immer noch unter den Top 6 von allen Vereinen, die geguckt werden in Deutschland. Also alle Profiklubs zusammen. Das ist natürlich schon gewaltig.
Ja, jetzt sind alleine mit Schalke und dem HSV schon 2 der Top 6 in der zweiten Liga. Tendenz steigend gefühlt, wenn man sich mal die letzten Jahre so anguckt. Ist das für euch eigentlich intern auch ein Thema, dass ihr euch da personell wieder aufrüstet in der zweiten Liga? Du bist jetzt nicht der Mann, der über Personalentscheidungen entscheidet, aber ihr habt ja zum Beispiel dann irgendwann auch mal am Sonnabend euch entschieden, dass ihr häufig dann auf einen Field-Reporter verzichtet und die Interviews aus dem Studio herausführt. Wenn man jetzt aber guckt, okay, das Interesse in der zweiten Liga, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ist manchmal in ausgewählten Spieltagen sogar attraktiver als in der Bundesliga. Gibt es da bei euch Überlegungen, dass ihr da auch guckt, dass ihr vielleicht in der zweiten Liga wieder mehr personellen Aufwand betreibt?
Ja, also ich würde sagen, im Moment ist es ja fast Vollauslastung. Wir sind bei jedem Spiel mit einem Field Reporter. Was du jetzt meinst, war, glaube ich, dass die Kommentatoren oben dem Studiogast, der in der Halbzeit da war, einen Kopfhörer draufgesetzt haben und haben von dort oben das Interview geführt. Und es war nicht einer, der unten am Rand war. Das gab's mal vor einer Zeit, aber das ist ja in den größten Fällen auch korrigiert worden. Auch bei, selbst bei Spielen und bei allem Respekt vor diesen Clubs, wenn Ulm gegen Regensburg spielt, sind wir halt auch vor Ort mit einem Field Reporter. Also die zweite Liga wird immer attraktiver und wir, finde ich, machen mit einem absolut klasse Programm und mit guten Personalien und mit guten Experten werden wir dem Ganzen noch gerecht. Das sieht man ja auch. Du hast ja gerade eben zum Beispiel Martin Groß gesagt, der für meine Begriffe einer der besten Kommentatoren ist und der ja auch Bundesliga macht und früher Champions League auch die tollen Spiele gemacht hat. Der macht ja auch sehr viele Zweitligaspiele. Das zeigt das, was du gerade gefragt hast.
Genau, Martin Groß am Samstagabend im Einsatz am Mikrofon und unten am Field auch ein Kollege, der hier in Hamburg schon ja länger unterwegs ist. Er kommt jetzt mit der nächsten Frage und er würde selbst sagen, für Sie vor Ort, Sven Töllner, Sky Sports News. Hier kommt er.
Moin, Veggie, mein Lieber. Du hältst ja mit deiner Leidenschaft für den HSV, die ja, wenn ich das richtig weiß, schon einige Jahrzehnte währt, nicht hinter dem Berg und blickst natürlich dementsprechend auch sehr konzentriert und auch kritisch darauf, was in dem Verein so passiert. Deswegen glaube ich, dass du vielleicht ein ganz guter Ansprechpartner wärst für die Frage, welcher Trainer in der jüngeren Vergangenheit diesen komplizierten Club deiner Ansicht nach eigentlich am besten verstanden hat.
Sehr interessante Frage von Sven Töllner. Es gab einige Trainer.
Ist auch an Tölle, falls er das hört. Sehr geschätzter, ganz langjähriger Kollege, mag ich sehr gerne. Und der muss manchmal auch meinen Frust dann aushalten, wenn beim HSV wieder irgendwelche Personalentscheidungen, dann sülzt sich den mit irgendwelchen WhatsApp-Voice-Meldungen zu. Also ad hoc fallen mir eigentlich 2 ein, die mir gut gefallen haben. also es gab mehrere gute. Ich finde zum Beispiel, dass du siehst, dass Daniel Thun ein richtig guter Trainer ist, wer jetzt in Düsseldorf arbeitet. Es war halt eine spezielle Situation damals mit Corona und alles so. Das war ja mal ein Start damals mit 5 Siegen. Das hätte dich vielleicht auch mit dem Publikum dann ins Ziel tragen können.
Hat damals die Mannschaft verloren, hieß es dann immer. Ne? Da kam wohl auch der Impuls von den Führungsspielern zu Jonas Bold.
Runde,
Jonas,
wir müssen Rückrunde, wechseln. Genau, hieß genau, es dann, später dass er ein bisschen seine Linie verloren hat. Ich glaube, er hat sich aber auch weiterentwickelt. Ja. Also ich würde 2 Namen nennen, die mir einfach klasse gefallen haben. Das war einmal Martin Jol. Ich fand, das war so ein, das hatte sowas Weltmännisches, wie der da stand. Ich meine, der hatte natürlich auch noch eine Band da. Das war ja eine super Truppe, die wir da hatten. Und ich bin ja eigentlich bekennender Bruno Labbadia-Fan auch gewesen und fand dann die Freistellung von Dietmar Beiersdorfer auch auf Druck der Geldgeber, Kühne und Struth und alles so, das fand ich schon echt übel. Da war ich so sauer, dass ich meine Mitgliedschaft gekündigt habe. Oh ja. Ich habe es handschriftlich zurückgeschickt, aber komischerweise habe ich nie eine Bestätigung dafür bekommen. Und deshalb bin ich jetzt immer auch noch Mitglied. Also ich finde, die haben es schon ein bisschen verstanden, aber dass der HSV, und darauf zielt ja Zölles Frage auch ab, natürlich schon auch ganz anders zu trainieren ist, als du das in Elversberg oder in Paderborn machen musst, das ist auch klar. Ne? Also so einfach ist es nicht zu sagen, ich komme dahin und alles läuft so, wie ich mir das vorstelle. Das muss ja jetzt selbst auch Steffen Baumgart erkennen.
Wollte ich gerade sagen, also auch ein HSV-Fan, der dann HSV-Trainer wurde jetzt in diesem Jahr als Nachfolger von Tim Walter, hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gerne mal den HSV trainieren würde. Jetzt trainiert er ihn. Wie beobachtest du ihn so? Findest du, dass er gut nach Hamburg passt, so mit seiner Art? Ist er ja jemand, der seine Meinung immer geradeaus sagt, für euch, für Sky mit Sicherheit auch ein sehr angenehmer oder gern gesehener Gesprächspartner, weil er auch immer mal einen raushaut. Wie beobachtest du ihn so als HSV-Trainer?
Ich kenne ihn schon ganz lange. Ich habe beim DFB damals den Trainerlehrgang, da gibt es so ein Kommunikationsseminar, das habe ich 2 Tage geleitet und da war er noch Trainer irgendwo in Berlin, glaube ich, sogar in der Regionalliga. Mhm. Und hatte direkt einen guten Draht zu ihm. Dann war er ja 2,5 Jahre in Köln. Da ist man sich ab und zu auch beim Eishockey mal über den Weg gelaufen oder sowas. Und ich habe immer einen guten persönlichen Draht auch zu ihm gehabt. Und da habe ich auch im Gespräch schon gemerkt, dass er das immer verfolgt hat, was der HSV macht. Und irgendwie haben ja alle so gedacht, okay, jetzt kommt er nach Hamburg. Das ist jetzt ein Match. Ich glaube, es wäre für ihn damals auch einfacher gewesen, wenn man die Trennung von Tim Walter im Winter schon vollzogen hätte, dann wäre zumindest eine Vorbereitung da gewesen. Ich habe ihn in Köln als omnipräsent wahrgenommen. Er war hier, der war fast neben dem Dom, haben sie fast neben Hennes Weisweiler noch eine 2. Statue für ihn aufgebaut. Ich bekomme das so ein bisschen mit, dass er es in Hamburg eingeschränkt hat, finde ich, was ihm auch ganz gut tut, also dieses immer in der Öffentlichkeit zu sein. Ich finde ihn, wie du sagst, ich finde ihn erfrischend in den Aussagen, obwohl er ganz oft ja, wenn du eine These aufstellst, dann sagt er ja erstmal nein. Also das erste ist nein und dann kommt er aber nachher irgendwie dazu, dass das, was du gesagt hast, doch gar nicht so falsch war.
Verstehen Sie mich nicht falsch, sagt er auch ganz gerne.
Ja, genau. Ich finde eigentlich, dass er auch von seiner Art, dieses Kernige, klar, man als HSV stellt man sich eigentlich immer so einen hanseatisch zurückhaltenden Trainer vor oder einen, der nur raucht wie Ernst Happel. Aber ich finde, dass er schon eigentlich ganz gut dazu passt. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es eine ganz andere Aufgabe ist als in Paderborn, also von der 3. in die 1. Liga, also gefühlt in jedem Spiel aus einer Außenseiterrolle ins Spiel gehen konnte und auch anders als im FC in der Bundesliga, denn der FC war damals auch eigentlich ein natürlicher Abstiegskandidat und da konnte er mit Überfallfußball hinten stehen, mutig nach vorne über die Seiten. Das ist was anderes, als wenn du, was wir eben schon kurz angesprochen haben, immer das Spiel machen musst. Und da habe ich das Gefühl, hat er, obwohl mir der defensivere Ansatz eigentlich ganz gut gefällt, noch nicht so die letzte 100%ige Anpacklösung gefunden.
Es belegen ja tatsächlich auch Daten, dass sich der HSV unter Baumgart nach wie vor schwer tut, Torchancen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Also das System ist ja relativ einfach. Entweder man schießt über Standardstore oder man kommt über Flanken zu Tormöglichkeiten im Strafraum. Das funktioniert ja natürlich vor allem, solange Robert Glatzel noch fit war. Das merkt man schon jetzt, wo Königsdörfer Glatzel ersetzt, dass die Präsenz im Strafraum, teilweise mit Davy Selke alleine da vorne in der Box, doch etwas dünner geworden ist. Ist das aus deiner Sicht so der größte Kritikpunkt, den sich auch der Trainer gefallen lassen muss? Weil natürlich ist es jetzt kein reines Steffen-Baumgart-Problem, dass man nur 19 Punkte aus 12 Spielen geholt hat, aber er ist natürlich auch Teil dieser Gesamtsituation. Also ist das aus deiner Sicht so sein größter Verbesserungsansatz?
Also erstmal sprichst du natürlich eine Personalie an. Für mich ist Robert Glatzel der beste Zweitligaspieler. Der ist outstanding. Ich finde, er hat sich auch beim HSV wahnsinnig weiterentwickelt. Auch ein Spieler, der sich mal fallen lässt und fast auf der 10 was macht. Also den kannst du ja auf gar keinen Fall ersetzen. Und das Reis, der jetzt wieder so ein bisschen nach gefühlt einem Jahr Krise so ein bisschen am aufsteigenden Ast war, dass der auch bis Weihnachten fehlt, das ist schon brutal. Das muss man mal ganz klar sagen. Und da nützen meiner Meinung nach auch die Hinweise darauf, wir haben so einen breiten Kader nichts. Weil ein Richter, den ich für einen guten Kicker halte, der hat in Mainz ein Jahr nicht gespielt. Das wird ja auch seine Gründe haben. Ne? Also nur nach Namen zu gehen, das haben wir eben schon bei Schalke gesagt, das macht ja am Ende nicht die Mannschaft so gut. Ja,
und man merkt ihm tatsächlich auch die fehlende Spielpraxis an. Also das spielt auch mit rein. Ne?
Genau das. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, wir spielen über die Flügel, weil du ja zum Beispiel mit Dompe auch einen Unterschiedsspieler hast, der leider häufiger mal auch verletzt war. Aber das, was du vielleicht auch sagst, du triffst auf einen tiefstehenden Gegner, dass du aus der 10 heraus vielleicht auch mal was machen kannst, wie das Benisch letztes Jahr teilweise gemacht hat oder wie es in Köln vielleicht ein Marc Uth könnte, wenn er nicht dauernd verletzt wäre. Das ist, finde ich, schon ein Punkt, den man hinterfragen darf. Und da frage ich mich dann, da bin ich aber jetzt auch nicht nah genug dran, weil da müsste man ja auch die Kabine kennen. Was ist zum Beispiel mit dem Ferrei los? Ich finde, dass der in Braunschweig ein super guter Spieler war. Man hat das Gefühl, zwischen Baumgart und Ferrei, das harmoniert nicht so ganz. Dem stinkt das dann vielleicht auch, dass der nach Suriname fliegt. Und ich habe auch so manchmal von der Körpersprache von Ferrei das Gefühl, ach, der winkt dann vielleicht doch mal ab. Das gefällt Baumgart wieder nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Karabetz oder Richter halt die Sterne vom Himmel spielen. Und deshalb finde ich, das wäre so ein Punkt, der zu verbessern wäre. Und das Zweite ist, dass es mir schon fehlt, dass wir in der Abwehr, ich finde, Perrin hat gute Ansätze, aber so einen richtig schnellen, guten Innenverteidiger neben Schonlau, der fehlt mir eigentlich seit Vuskovic dieses Skandalurteil, was ich wirklich sage, das ist für mich ein Skandal, wenn du siehst, dass Yannick Sinner weiter Tennis spielt und hier wird einer mit 4 unabhängigen Gutachten für 4 Jahre gesperrt, aber der hätte sich auch verletzen können. Also man muss ja irgendwo einen Ersatz auch mal herkriegen und das ist, weil Schonlau im Moment auch nicht die Form hat der ersten 2 Jahre und weil Meffert vielleicht auch nicht so die Form hat, das ist der zweite Punkt, der mir ein bisschen fehlt.
Bei Meffert, ganz aktuell heute, hat er wieder mittrainiert. Gestern hat er sich ja am Arm verletzt, da haben viele schon wieder Schlimmeres befürchtet. Heute stand er zumindest wieder mit einem bandagierten Unterarm auf dem Trainingsplatz. Also das wird vielleicht eng noch dann bis zum Wochenende, aber er könnte auf jeden Fall spielen. Und in Braunschweig hat er zwar ein schwaches Spiel gemacht und trotzdem ist er natürlich immer noch wichtig, mit seiner Art auch zu spielen. Klar, Steffen Baumgart, haben wir jetzt gesagt, der steht natürlich unter Druck. Am Ende ist er für das Sportliche verantwortlich. Stefan Kunz, den hast du mit Sicherheit ja auch die letzten Jahre immer mal wieder irgendwie begleitet. Wird man mal sehen, wie der so reagiert. Er ist jetzt ja zwar Manager gewesen, auch damals in Bochum und Kaiserslautern, dann aber auch lange Jahre Trainer gewesen. Deswegen fragt man sich hier natürlich auch noch so, wie tickt er dann so als Manager? Wie viel Vertrauen hat er dann so in seinen Trainer? Er ist ja selbst auch eigentlich Trainer. Wie siehst du da so diese Konstellation mit Stefan Kunz und Steffen Baumgart, wenn man eigentlich als Sportverstand noch jemand hat, der auch Trainer sein könnte? Siehst du da irgendwie möglicherweise sogar den potenziellen Nachfolger von Steffen Baumgart?
Nee, das glaube ich nicht. Obwohl ja, glaube ich, Jonas Bolt sogar mal mit ihm verhandelt hat über eine potenzielle Nachfolge. Denn wenn man ehrlich ist, als Vereinstrainer war er jetzt nicht besonders erfolgreich, abgesehen von einem Aufstieg mit dem KSC aus Liga 3 in Liga 2. Er hat das mit der U21, da hat er einen sehr guten Job gemacht, aber ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit dem Tagesgeschäft eines Zweitligisten. Stefan Kunz, finde ich, hat am Anfang ganz geschickt gemacht, weil er gesagt hat, den Trainer kann ich erst beurteilen nach einem halben Jahr oder sowas. Hätte er jetzt einen eigenen Trainer geholt, das wäre schief gegangen, dann hätte man ihn auch direkt angezählt. So hat der Baumgart die Chance gegeben. Man sollte sich nur nicht täuschen lassen. Also wenn ich eins bei Stefan Kunz gelernt habe, bei aller Verbindlichkeit, die er ausstrahlt, der ist natürlich schon auch knallhart, indem er seine Ziele verfolgt. Das musst du ja eigentlich auch im Profigeschäft. Aber der wird nicht irgendwie, weil das vielleicht mit ihm und Baumgart menschelt, wird er die nicht länger ins Amt lassen, wenn er denkt, das geht so nicht mehr. Also wenn er das Gefühl hat, das Zielaufstieg gerät richtig ins Wanken, dann wird er auch nicht zögern, da was anderes zu machen. Also da gibt es, glaube ich, nicht so eine enge Bande wie zum Beispiel bei Bolt und Tim Walter.
Ja, man hört es tatsächlich auch immer wieder, dass er intern auch sehr dominant und teilweise dann auch mal lautstark auftritt. Also dass jeder aber auch dadurch genau weiß, woran er ist und wie Stefan Kunz eben dieses Projektaufstieg jetzt auch angehen will. Grundsätzlich findest du, dass da eine gute Entscheidung getroffen wurde, erstmal rein personell von außen betrachtet?
Also Stefan Kunz ist sicherlich als Spieler ein absoluter Erfolgsgarant gewesen. Seine Arbeit als Verantwortlicher, finde ich, fällt ein bisschen zweigeteilt aus. Er hat sowohl in Bochum als auch in Koblenz als auch in Kaiserslautern überall sportlichen Erfolg gehabt, gar keine Frage. Allerdings teilweise auch mit finanziell schwierigen Verhältnissen, die nach seiner Demission dann vorgeherrscht haben. Deshalb ist er ja zum Beispiel in Kaiserslautern, obwohl er da als Spieler ja eine absolute Legende ist, auch umstritten in der Fanszene durchaus. Und deshalb wäre ich jetzt nicht direkt auf den Gedanken gekommen. Aber klar ist, er hat gezeigt, dass er Weichen stellen kann, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, er ist auch mit allen Wassern gewaschen. Er ist jemand, der die zweite Liga kennt. Er weiß, was es braucht. Also das ist auf jeden Fall keine schlechte Personalentscheidung gewesen.
Und hat auch neulich ein Interview gegeben, was durchaus sehr, sehr umfangreich hier diskutiert wurde nach dem Spiel in Elversberg, als er dann ja schon die Führungsspieler sehr stark kritisiert hat. Dieses Interview hat große Wellen geschlagen. Also Stefan Kunz auch für Sky natürlich immer ein gefragter Mann. Jetzt nach dem Spiel in Braunschweig wollte er dann nicht sprechen, was man dann wahrscheinlich auch verstehen kann.
Da ist natürlich immer die Frage, ich fand das, was er inhaltlich gesagt hat, absolut berechtigt. Aber wir haben uns ja auch in der Redaktion darüber unterhalten und da gab es den einen oder anderen Experten von uns, Ex-Spieler, der gesagt hat, okay, das ist der, was war es, 7., 8. Spieltag und du verschießt schon eigentlich die Patrone, wenn du die Spieler persönlich anzählst, das ist ja normalerweise eine der letzten Patronen, was soll er denn jetzt nach dem Spiel gegen Braunschweig, wo soll die nächste Eskalationsstufe sein? Also relativ früh gezündet das Ganze, wo er natürlich inhaltlich recht hat, weil es seit Jahren dasselbe ist, aber der Zeitpunkt war schon zumindest diskutabel.
Ja, da hat er den Joker gezogen, den er jetzt so schnell nicht nochmal ziehen kann. Das spricht auch an, genau. Hatten wir damals auch im Abendblatt kommentiert, haben wir tatsächlich auch ähnlich gesehen, waren auch überrascht aufgrund der Deutlichkeit. Am Ende muss man auch sagen, dass dieser Effekt relativ schnell verpufft ist. Also man hat jetzt gerade in Braunschweig war das Spiel, in dem man eine Reaktion hätte zeigen müssen. Vielleicht auch sogar schon im Heimspiel gegen Nürnberg, die ist ausgeblieben. Jetzt hat man am 14. Dezember gegen Ulm die nächste Chance, mal bei auswärts in einem kleinen, engen Stadion dann doch mal eine Reaktion zu zeigen. Wir sind natürlich wieder mit dabei.
Ich weiß gar nicht, ob das Stadion so eng ist in Ulm. Ich glaube, es ist relativ weitläufig, aber
ja, du wirst es in Erfahrung
bringen. Es hat eine Laufbahn, aber ich finde ja beide recht. Es hat was von, weil es auch wenig überdacht ist, es hat sowas von einer Bezirkslandessportanlage, irgendwie von diesem Flair her. Ne? Ich gebe euch beiden einen halben Punkt. Ja.
Wir wollen jetzt so langsam auf die Zielgerade kommen und noch einmal einen Sky-Experten gleich hören, der jedes Jahr sagt, dass der HSV aufsteigt. Auch zuletzt wieder gelesen, ja, der HSV steigt auf. Und eigentlich bisher hat er immer daneben gelegen. Aber mal gucken, vielleicht hat er dieses Jahr recht. Und jetzt kommt er mit der Frage, hier kommt Tuschel.
Veggi, mein kleiner Partner bei Sky und mein kleiner Party-Löwe. Kannst du ja gerne mal erzählen im Podcast, wie unser letzter Montag aussah. Nicht der letzte, sondern vor 10 Tagen der Montag. Ich muss sagen, du hast nicht zu viel versprochen. Du hast große Schnauze gehabt, du hast geliefert und ja, das würden sich bestimmt die Zuschauer freuen, wenn du da mal ein bisschen erzählst, wie das so ablief. Du geiles Arsch. Wir sehen uns mal, Schätzchen. Küsschen auf Nüsschen, der Tuschel.
Also Henrik, ich habe das Gefühl, wir haben bisher die völlig falschen Fragen gestellt. Aber zum Glück haben wir Tuschel.
Jetzt kommen schon zum Abschluss nochmal die richtigen und man Tuschel, hat den Eindruck.
Was die richtig wichtigen Themen sind. Ja, es war der 11.11. in Köln.
Ah, und, okay, ja klar.
Er war, glaube ich, am 9. irgendwo in Düsseldorf, hat gesagt, du, ich bleib hier. Kannst du mir am 11.11. ein bisschen Programm bieten? Und dann habe ich Tusche in dem für meinen Dafürhalten mit besten Laden Kölns reingeschleppt. Er hatte noch 5 oder 6 Jungs aus Berlin im Schlepptau. Und ja, wie er gerade gesagt hat, ich glaube, er war nicht enttäuscht. Die Türen gingen auf, die Bändchen waren am Arm. Es gab genug zu trinken. Er stand einfach in der richtigen Menge, bei der richtigen Begleitung. Es waren hübsche Damen, es waren coole Kerls. Also es war Karneval, wie wir das hier in Köln lieben. Und Tuschel hat mich angeguckt. Er musste dann irgendwie um 5 weg, glaube ich, weil er nach Düsseldorf musste zur Icon League. Und hat gesagt, Mensch, ist das schön, Schätzchen. Und wir haben uns fürs nächste Jahr wieder verabredet. Und mit Tuschel geht das ja auch. Er ist ja einfach ein überragender Typ. Du merkst einfach, wie die Leute ihn lieben, wie der schafft es, finde ich, dieses einerseits zu analysieren, andererseits nie vergessen, wo er herkommt. Einfach ein geiler Typ.
Jetzt wollen wir natürlich hören, welcher Laden das war. Es gibt ja viele Läden in Köln.
Ja, in der Friesenstraße, das Heising und Adelmann. Es ist eine Bar-Club. Man kann auch gut essen da. 25 Jahre hält der sich schon. Der Besitzer Peter ist ein sehr guter Freund von mir. Also wer mal aus Hamburg nach Köln fährt und will abends gediegen weggehen, Publikum zwischen 20 und 60 ist für jeden was dabei.
Ja, wunderbar. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Schöne Erfahrung mit Tusche. Ich habe direkt Bilder im Kopf, wie ihr beiden da performt habt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Tusche mit besonderer Perücke, ich als Gardeoffizier in Rot-Blau-Weiß.
Herrlich, wunderbar. der HSV muss auch performen, auch ähnlich in ähnlichen Farben. Und nächste Woche geht's dann weiter beim KSC. Das ist dann schon auch ein Aufstiegsduell. Oder denkst du, dass der KSC noch abrutschen wird? Ich denke ehrlicherweise, dass sie sich die ganze Saison oben festsetzen werden, aber uns interessiert ja vor allem deine Meinung.
Ja, ich find's Wahnsinn, wie sie die ganzen Abgänge verkraftet haben. Matanovic, Nebel, Gondorf, Stindl, Treves, Heise, Wahnsinn. Also alles absolute Stammspieler. Ich glaube, dass Christian Eichner einen riesen Job macht.
Gerade
ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal im neuen Stadion wart. Es ist ja jetzt komplett fertig. Ich finde, jetzt mal unabhängig von der besonderen Geschichte KSC HSV durch die Relegation, ich finde, dass das ein richtig geiles Fußballpublikum ist. 35.000 passen in dieses neue Stadion. Das ist ein richtiger Hexenkessel. Ich glaube aber, dass das, wie sie sich am Anfang, ich habe sie in Köln beim 4-4 gesehen, das war Wahnsinn, wie sie die zweite Halbzeit gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es für ganz oben reicht. Ich denke, so erste sechs werden sie bleiben. Ich finde, das ist auch mit der Mannschaft echt ein Erfolg. Und ich würde ihnen einfach mal wünschen, meine beiden großen Töchter sind in Karlsruhe geboren. Ich würde ihnen einfach wünschen, dass sie in Zukunft auch die finanziellen Mittel haben, dass man diese genannten Spiele auch mal halten kann. Denn ich könnte mir vorstellen oder würde mich freuen, wenn der KSC dann irgendwann uns nachfolgen würde in die Bundesliga.
Haben ja auch mit Budo Zivtsivadze und Marvin Wanicek zwei Unterschiedsspieler in ihren Reihen, die man mit ein bisschen Zweitliga-Know-how auch in seine Kicker-Elf nominieren sollte, oder Henrik?
Ja, dann musst du aber auch sagen, wo du den Tipp mit Zivtsivadze her hast.
Ich bin tatsächlich Hendriks Tipp gefolgt, aber am Ende ist er nur in meiner Kicker-Elf und dementsprechend bin ich natürlich vor Henrik.
Aber da ist zum Beispiel auch, weil ihr gerade Wanicek ansprecht, ich meine, der hat in seinem Leben 4 Minuten Bundesliga gespielt, so ein geiler Zocker, also das ist für mich unbegreiflich, dass der immer, ich habe zweimal jetzt in der ersten Runde den KSC kommentiert, weil in der ersten Runde kommentiere ich ab und zu auch nochmal, da habe ich mit Eichner telefoniert und dann immer die erste Frage, Wanicek ist ja immer noch da, für mich unbegreiflich. Ich glaube, jetzt geht er auch nicht mehr weg mit 30.
Deswegen habe ich ihn auch jedes Jahr in meiner Kicker-Elf und macht immer viele Punkte. Aber ja, jetzt sind wir schon beim Spiel in Karlsruhe. Jetzt kommt erstmal das Spiel gegen Schalke, ein echtes Highlight für alle Zuschauer, für alle Fans und auch für Thomas Wagner dann irgendwo am Flughafen mit Sky auf dem Handy. Für heute, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel mehr hier in die Tiefe gehen können. Es gibt noch viele schöne Anekdoten. Aber ja, hat uns sehr gefreut, dass du heute Zeit für uns hattest.
Also erstmal große Ehre, bei euch da zu sein. Freue ich mich immer über sowas, vor allen Dingen über den HSV quatschen. Ich glaube, wir hätten noch Gesprächsstoff, bis über 3 Jahre gehabt, ne? Wie ich mit Jörn Wolf, dem ehemaligen Pressechef in Tel Aviv war und was weiß ich nicht alles beim Spiel vom HSV auswärts. Also da gibt's schon noch ein paar nette Dinge.
Komm, die Geschichte kannst du schnell noch erzählen. Ne?
Das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Wenn wir aufgestiegen sind oder nächstes Jahr in der Bundesliga, dürft ihr euch sehr gerne wieder melden. War großer Spaß. Dankeschön.
Da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück und die Geschichte wollen wir auf jeden Fall noch hören. Genau. Und für heute sagen wir erstmal auf Wiederhören und in Hamburg, das weißt du auch, sagt man Tschüss. Genau. In diesem Sinne, was sagt man in Köln?
Tschö.
Tschö.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.